ARD.
Weil die Geräuschkulisse einfach weniger wurde und dadurch hat man dann den Mitarbeiter dann rufen gehört. Ich kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich tatsächlich darüber spreche mal. Das ist so eine Sache, die hat man, glaube ich, für immer drin.
Hier ist Mein Einsatz, der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen. In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze. Um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren, die Spuren hinterlassen haben. Ich bin Torben Hildebrand, Reporter beim NDR. Früher war ich in der Jugendfeuerwehr und heute höre ich in dem Dorf, in dem ich lebe, in meiner Kartenspielrunde immer noch viele, viele spannende Einsatzgeschichten. Wir haben uns gesagt, diese Geschichten der freiwilligen Feuerwehren brauchen eine Bühne und trara, hier sind wir. Eigentlich machen wir das hier ja zu zweit, aber wisst ihr, Merit ist in der Babypause. Schöne Grüße. Heute geht's wieder um einen ziemlich spektakulären Einsatz. In Ritterhude im Landkreis Osterholz in Niedersachsen explodiert im September 2014 eine Chemiefabrik und das mitten im Wohngebiet. Ein Mitarbeiter dieser Firma wird nach langer Zeit noch unter den Trümmern gefunden. Ein Einsatz, den die Feuerwehrleute nicht vergessen. Auch nicht unser Gast. Ja, und Thomas Becker ist bei uns, einer, der diesen Brand, diesen Einsatz von Anfang bis Ende miterlebt hat. Es war eine der größten Explosionen einer Chemiefabrik in Niedersachsen in den vergangenen Jahren. Und das dröseln wir jetzt ein bisschen auf. Schön, dass du da bist. Hallo Thomas.
Ja, hallo Torben. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wenn Feuerwehrleute zum Einsatz gerufen werden, dann geht der Pieper, dann geht die Sirene. In diesem Fall hast du erstmal einen Knall gehört, ne?
Ja, es gab einen lauten Knall. Keiner wusste, woher die Scheiben wackelten. Also mein Wohnort ist ungefähr 4 Kilometer entfernt von der Einsatzstelle. Und ja, es gab einen Knall und ich sag mal, Minute später ging der Melder los und ja, hörte nicht wieder auf zu piepsen dann in dem Bereich.
Ja, und hast du beim Knall hast du schon die Sachen gepackt oder?
Nee, noch nicht. Also das war so ein bisschen, manchmal hat man das, dass vielleicht ein Flieger oder so, letztendlich einen Schall macht. Aber in diesem Fall war es tatsächlich so, ja, man hat schon geguckt, wo kommt's her. Und als der Melder dann losging, ja gut, da wusste man, irgendwas ist passiert dann in dem Bereich. Ne?
Wir sind ja im Jahr 2014. Das Ganze ist jetzt zehn Jahre her, aber immer noch in Erinnerung. Dieser Fall hat natürlich auch eine politische Dimension. Das wurde nachher viel diskutiert über Schuldfrage, über vielleicht auch Versagen von Behörden. Darauf wollen wir heute aber nicht gucken, weil in meinem Einsatz geht's ja um deine ganz persönlichen Einsatzerfahrungen, wie du diesen Abend, diese Nacht erlebt hast. Das vielleicht nochmal vorab. Also, wir sind kurz vor 9 im Jahr 2014. Es war der 9. September.
9. September, ja genau.
Du hörst den Knall, die Scheiben wackeln, der Pieper geht los und dann bist du los zum Feuerwehrhaus.
Direkt zum Feuerwehrhaus, genau. Fahrzeug besetzt. Ich habe das zweite Fahrzeug besetzt, also das Tankfahrzeug war schon ausgerückt. Also in diesem Fall war es auch das Einsatzgebiet der Schwerpunktfeuerwehr. Wir sind natürlich zur Unterstützung dazugekommen und bin mit dem zweiten Fahrzeug letztendlich an die Einsatzstelle gekommen und es war ein riesen Menschenauflauf. Also einmal die Bürger sind alle aus diesem Schadensgebiet teilweise gelaufen. Feuerwehr war schon vor Ort, die Schwerpunktfeuerwehr war vor Ort und wir haben im Endeffekt dann sofort versucht, einen Löschangriff aufzubauen. Erstmal die Lage ein bisschen sortiert. Eine ganz brisante Geschichte war nur, wir sind angekommen und waren ziemlich dicht an dem Schadensgebäude und in dem Moment gab es ein Riesengeräusch, also ein Behälter hatte abgeblasen. Ja, normalerweise geht man als Feuerwehr nicht wieder zurück, aber in dem Fall haben wir tatsächlich die Beine in die Hand genommen und sind erstmal wieder zurück. Als das Geräusch dann weg war, sind wir natürlich sofort wieder umgedreht und haben dann im Endeffekt dort den Löschangriff wieder weiter aufgebaut.
Schadensgebäude, das hört sich so nüchtern an. Also wenn wir uns mal die Bilder von damals vor Augen rufen. Ein Chemiewerk, relativ nah, fast mittendrin in einem Wohngebiet, ne? Außenrum normale Einfamilienhäuser mit Gärten. Und dieses Chemiewerk, diese Fabrik, da war nicht mehr viel von da.
Nein, durch die Explosion, das hat man dann später erst gesehen. Also der Feuerball war ja enorm. Also man konnte, ich glaube, aus Bremen heraus auch den Feuerball natürlich erkennen. Es gab immer wieder starke Durchzündungen, zum Glück nach oben. Also das heißt, dass die Flammen sind nach oben in die Rauchgase gegangen. Von dem Gebäude war nachher die ganze Außenverkleidung, waren alles Bleche. Diese Bleche lagen teilweise in den Straßen, auf den Dächern, auf der Bahnlinie, die dort auch nah verläuft. Das heißt, die musste auch gesperrt werden. Also es gab viele Aufgaben für den Einsatzleiter zu dem Zeitpunkt, um eben wirklich dieses Ganze dann eben zu koordinieren. Man hat ja immer diese gewisse Chaosphase, nenne ich sie mal.
Das haben wir schon ganz oft im Feuerwehr-Podcast besprochen, diese Chaosphase. Ja. Die ist
immer dabei beim Einsatz, ja. Die gehört dazu.
Ja, mein Spruch ist immer, alles, was ich in den ersten 10 Minuten versaue, kriege ich den ganzen Einsatz nicht mehr. Aber in dem Fall hat die Chaosphase sehr gut funktioniert und man hat also gerade in der Einsatzleitung das Ganze sehr, sehr schnell realisiert und ja, auch die Nachalarmierung war natürlich wichtig dann in dem Bereich.
Vielleicht nochmal deine Eindrücke, als du an die Einsatzstelle gekommen bist. War das sowas wie, oh, das ist eine Nummer zu groß für uns oder oh, kriegen wir das hier in den Griff? Also ich habe immer diesen Feuerball, diese Flammen vor Augen, dieser Nachthimmel und dieses Gerippe. Nix steht mehr auf dem anderen da, wo es hingehört, ne?
Ja, richtig. Ich hatte Gott sei Dank schon mal zwei ähnliche Einsätze, also keine Explosion, aber größere Firmen, wo die Gebäude gebrannt haben, schon mal gehabt, die auch ähnliches Flammenbild hatten. Nicht so groß wie da. Das war bis jetzt der größte Einsatz, an dem ich teilgenommen habe. Aber ja, es war schon, ja, man war schon ein bisschen, wie soll ich sagen, gespannt, wie der Abend jetzt verlaufen würde. Weil das Problem ist, als Einsatzleiter denkt man natürlich immer weiter nach. Wo kriegst du Wasser her? Bist du zu dicht am Gebäude? Und so weiter und so fort. Also was noch gute Erinnerung ist, dass direkt neben dem Firmengebäude ein Reetdachhaus steht. Und dieses Reetdachhaus steht heute noch. Es ist, ich sag mal, gut durchgeschüttelt worden, wahrscheinlich durch die Explosion. Aber es ist nicht in Flammen aufgegangen, Gott sei Dank. Obwohl die Flammen, ich sag jetzt mal, gute 20, 25 Meter davon weg gewesen sind. Also das war auch im Endeffekt die erste Aufgabe, dass wir das Reetdachhaus erstmal abgeriegelt haben, geschützt haben und dann die Brandbekämpfung eingeleitet haben dann.
Die Leute, die euch entgegenkamen, waren die verletzt, waren die aufgebracht, mussten die noch irgendwie betreut werden?
Die sind nachher betreut worden, da bin ich aber raus gewesen. Also da war nur die Wahrnehmung, dass sie uns entgegenkamen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass von den Bewohnern zwei Bewohner verletzt waren. Einmal, ich glaube, eine Fraktur am Arm und ja, dann eben Kreislauf. Und wir hatten letztendlich einen Feuerwehrkameraden, der im Laufe des Einsatzes dann kreislaufmäßig ein bisschen. Das waren an und für sich so die Verletzten, bis auf nachher die Menschenrettung, kommen wir aber ja sicherlich gleich nochmal drauf dann.
Ganz genau, schöner Teaser. Die Menschenrettung, du sagst es, es gibt auch Vermisste, da gucken wir gleich nochmal genauer hin. Du bist jetzt da, ihr sichert dieses Reetdachhaus mit deinen Kameraden ab. Wie seid ihr erstmal, oder warte, ich mache einen Schritt zurück. Genau, auf die Menschenrettung gucken wir gleich nochmal genauer. So viel können wir verraten. Es gibt in diesen Trümmern einen Vermissten. Soweit sind wir aber noch nicht. Erstmal war eure Aufgabe was genau, wenn ihr an dieses Reetdachhaus denkt?
Naja, erstmal letztendlich die Umgebung schützen, das heißt abriegeln. Das heißt, wir waren ja nur eine Löschgruppe, die dort tätig war. Es war ja die Schwerpunktfeuerwehr schon im Einsatz, die anderen Ortsfeuerwehren kamen und wir hatten ja dann weitere Alarmierung in die Stadt Osterholz, Scharmbeck. Da hatten wir natürlich Feuerwehrleute bzw. Ortsfeuerwehr noch angefordert, weil die Wasserversorgung musste aufgebaut werden und so weiter. Und ja, das ist eben so im Einsatz, das baut sich dann so nach und nach auf. Also unsere Aufgabe war eben erst die Abriegelung ich habe dann nachher die Gruppe übergeben, weil ich im Endeffekt Abschnittsleiter wurde dann auf der rechten Gebäudeseite, also Abschnitt 2 haben wir ihn genannt. Und da war ich dann in der Abriegelung dann raus gewesen. Dann. Ich habe zwar später meine Mannschaft zurückbekommen in meinen Abschnitt, aber das dann im Laufe des Einsatzes erst.
Vielleicht erklären wir das ein bisschen für unsere Nicht-Feuerwehrleute unter unseren Podcast-Hörern und Fans. Wenn so ein Einsatz größer wird, teilt man ihn auf in verschiedene Abschnitte und jeder Abschnitt eines Einsatzes kriegt einen eigenen Chef, Chefin, ne?
Ja, genau. Ein Leiter, der diesen Abschnitt leitet, der dann direkt dem Gesamteinsatzleiter unterstellt ist. Wir hatten mehrere Abschnitte, also direkt am Schadensgebäude hatten wir drei Abschnitte gebildet. Also im Endeffekt jede Seite vorne und dann die beiden Seiten rechts, links. Wir hatten dann noch den Einsatzabschnitt Betreuung. Das haben wir im Veranstaltungszentrum, das so also ungefähr 600-700 Meter weg ist von dem Gebäude. Dort wurden halt die Bevölkerung dann betreut. Dort war auch das DRK eingesetzt, um eben diese Betreuung durchzuführen. Und dann gab es noch den Einsatzabschnitt Wasserversorgung, was ganz wichtig war. Das war der Abschnitt 4. Den haben wir, ich weiß gar nicht, wer Einsatzleiter war da, aber den hat nachher auch zum Großteil die Feuerwehr Bremen, die uns unterstützt hat. Die kam ja dazu, weil die haben ja Wasserförderungssystem gebracht mit 6000 Liter die Minute. Das war sehr gut, weil uns ging dann irgendwann auch das Löschwasser aus. Also die Wasserwerke haben dann irgendwann die weiße Fahne gehisst und haben gesagt, da dauert noch 1,5 Stunden, dann haben wir kein Wasser mehr in den Hydranten. Und dadurch haben wir dieses Wasserförderungssystem der Feuerwehr Bremen im Einsatz gehabt und das war sehr gut. Also da haben wir dann genügend Löschwasser.
Auch das müssen wir noch kurz erklären. Tatsächlich Hydrant, ne? Fragt sich der normale Mensch eigentlich immer, nie, woher kommt das Wasser eigentlich. Aber das ist die normale Trinkwasserversorgung, ja, das normale Wassernetz einer Stadt. Wenn die Feuerwehr an den Hydranten geht und da richtig was rausnimmt über Stunden, dann kommt zu Hause irgendwann nichts mehr aus dem Wasserhahn.
Richtig, ne? Genau. Also so eine Leitung bringt, je nachdem wie stark, ich glaube in dem Fall war es eine Leitung, die ungefähr 1500 Liter pro Minute bringen könnte. Aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn wir da mit, ich weiß gar nicht, 4, 5 Pumpen dran gehen, also unsere Pumpen leisten zwischen 1000 und 2000, vielleicht auch 3000 Liter Wasser pro Minute, dann ist auch ganz schnell das Ganze erschöpft. Wir haben auch von dem naheliegenden Fluss Hamme auch noch 2 Leitungen mit Trakerspritzen dann eben hochgelegt, sodass wir von dort auch erstmal Wasserversorgung hatten dann in dem Bereich.
Tragkraftspritzen sind die mobilen Pumpen.
Die kann man mit vier Mann tragen. Ja, mit 4 Mann, genau. 4 Mann oder Frau muss man.
Genau, musst dich in der Jugendfeuerwehr immer ran, ne? Wenn du Maschinist bist, Saugleitung wird an die Tragkraftspritze gekuppelt. Genau, das musste man immer auf Schnelligkeit.
Das ist bei mir schon länger her, aber kenne ich auch, ja.
Ja, gut, auf die Jahre gucken wir jetzt nicht mehr genau.
Ja, genau.
Okay, ihr habt Wasser an der Unglücksstelle, ihr feuert aus allen Rohren sozusagen. Ja. Geht man bei einem Chemiewerk, was brennt, geht man da nicht eigentlich eher auch mit Schaum vor? Es könnte ja noch vielleicht irgendwelche Reaktionen mit Wasser geben,
ja,
oder?
Ja, richtig. Also in der Anfangsphase war erst ein massiver Löscheinsatz, um auch wirklich, es waren sehr, sehr viele Tanks. Wenn man sich mal, kann man ja heute noch teilweise im Internet sehen, die Bilder, Luftaufnahmen mal anguckt von dem Gebäude, also Ich will nicht sagen, aber Tank an Tank war dort angereiht und da haben wir natürlich erstmal gesagt, wir bringen erstmal eine Kühlung rein in die ganze Geschichte. Die Werksleitung war natürlich auch sofort da, hat uns da auch sehr gut unterstützt, auch mit dementsprechenden Unterlagen, die noch verfügbar waren, weil das Bürogebäude ist ja mitten in dieser Schadenstelle gewesen und auch später dann in Brand geraten und wir konnten eben gucken, was in den Tanks drin war. Wir haben teilweise mit Wärmebildkameras geguckt, wie voll sind diese Tanks. Das kann man auch sehr gut erkennen. Also Wärmebildkamera für die Nichthörer, Infrarotkameras, wo man eben auch Tankfüllstände mitgucken kann. Und da geht man erst mit Wasser. Und wir haben dann später, vielleicht 2 Stunden später, dann auch massiven Schaumangriff gefahren, der auch dann wirklich noch einen größeren Löscherfolg gebracht hat.
Weil der Schaum sich wie so ein Teppich dann wirklich darüber legt und alles erstickt.
Ja, genau, erstickt. Und weil wir ja auch hier mit viel Lösemittel rechnen mussten, zum Glück sind viele Lösemittel in den Tanks geblieben. Also es roch an der Einsatzstelle natürlich extrem nach Lösemittel.
Ja, das wollte ich mal fragen. Was war in den Tanks genau drin? Was war das für eine Firma?
Ja, also es war letztendlich eine Firma, die aus lösemittelhaltigen Putzlappen und lösemittelhaltigen Gegenständen diese Lösemittel wieder herausgenommen haben. An und sich eine gute Sache, wenn man das so sieht. Und hier muss irgendwo, ich sage jetzt mal, das ist aber nur eine reine Vermutung, ein Lösemittelaustritt gewesen sein und das Ganze hat sich dann irgendwann explosionsartig entzündet und hat dann eben zu diesem Schadensereignis geführt. Dann.
Und Lösemittel, das riecht zu Hause, kenne ich das vom Streichen, ne? Ja, wenn du einen Pinselreiniger hast oder so oder Waschbenzin, das ist so in die Richtung riecht das?
Richtig, genau. Das riecht da und ist auch teilweise auf dem Löschwasser natürlich oder mit dem Löschwasser natürlich mitgespült worden.
Ja.
Wir hatten das große Glück, dass das Gelände zwar abschüssig war, aber in dem abschüssigen Bereich eben riesen, ein Lagerhof war, den man abschotten konnte im Bereich der Gullis. Mhm. Und diese Gullis sind in so ehemalige Teiche reingeflossen, so dass wir also eben, wie gesagt, dieses lösemittelhaltige Löschwasser dort auch sogar auffangen konnten. Das war, ich will nicht sagen, Zufall gehört manchmal dazu und Glück gehört dazu. Also das war wirklich gut, weil diese Mengen an Löschwasser wieder aufzufangen, wäre natürlich nicht möglich gewesen da in dem Fall.
Das heißt, wenn das verunreinigte Löschwasser in die Kanalisation Hamme, in den Fluss gelaufen wäre, da hätten wir ein riesen Umweltproblem
gehabt. Dann wäre es wirklich ein riesen Umwelt. Haben wir zum Glück nicht gehabt, dadurch, dass wir eben unten das Ganze halten konnten. Nachteil ist, unsere Schuhe waren nachher silberglänzend gewesen, also von den Lösemitteln.
Abgeschmürgelt sozusagen, oder was?
Nee, das nicht, aber das Lösemittel hat wohl irgendwie so einen silbernen Effekt auf die Lederstiefel gebracht und die waren alle am Glänzen, sind natürlich alle ausgetauscht worden. Also wir hatten da natürlich schon auch großen Schaden im Bereich unseres Equipments, was wir eingesetzt haben dann.
Mhm. Ihr gebt alles, seht erstmal zu, dass ihr die großen Flammen auskriegt, bevor ihr mit dem Schaum ran könnt. Wann kommt der Punkt, wo du in deinem Abschnitt als Einsatzleiter die Meldung kriegst, Leute, da sind Menschen vielleicht drin oder da ist eine Person vermisst? Ab wann ging es um die Menschenrettung?
Das war also ungefähr fast genau 2 Stunden. Also wir haben es nachher im Einsatztagebuch natürlich recherchiert. man verliert so ein bisschen die Zeit dann auch in dem Bereich. Ich bin selber gerade in einer Lagebesprechung gewesen im Einsatzleitwagen, der so, also mal so 300 Meter ungefähr auf dem Parkplatz gestanden hat, und bin auf dem Rückweg und gehe in meinen Abschnitt und sehe meine Feuerwehrkameraden. Wir hatten damals schon neongelbfarbene Helme, also neongelbfarbene Helme, und sehe in der Ruine Kameraden rumlaufen.
Und du, ich so, glaub, Moment mal, was
macht ihr denn da? Ich glaube, ich habe noch rübergebirgt, habe gesagt, was macht ihr dort in der Dings, kommt da raus, und dann rief es nur, hier liegt noch jemand. Das war so der Spruch, also das ist noch gut in Erinnerung. Also man hat mir nachher berichtet, wir hatten damals keinen Digitalfunk, sondern nur 2-Meter-Funk. Ich habe, glaube ich, eine Funkansage gemacht, es war, glaube ich, 10 Minuten, Viertelstunde noch Funkstille gewesen nach dem Spruch. Ich kriege ihn nicht mehr zusammen heute. Und wir haben dann eben geguckt, dass wir sofort Spineboard und so weiter, weil wir mussten den Verletzten, der da gefunden wurde von unseren Kameraden, die hatten in der Schadenstelle mit den Blechen, die dort noch lagen, eine Abriegelung gemacht, weil in der Nähe hat es ja noch richtig gebrannt, und haben dann eben versucht, so ein bisschen die Hitze da wegzukriegen, und haben dann eben wirklich den Patienten auf das Beinboard verzurrt, sage ich mal, oder mit Gurten eben festgemacht, sodass wir ihn über eine Mauer, und ich kann mich nur entsinnen, die Mauer war noch ein bisschen höher wie vorher. Wir haben da die geklinkerten Steine wirklich von Hand abgerissen. Also das war, ich weiß nicht, das war einfach Kraft gewesen. Vielleicht waren sie auch durch die Explosion natürlich schon geschädigt, und haben dann über die Mauer den Patienten dann rübergehoben und haben ihn dann in den unteren Teil des Abschnitts gebracht, und dort ist dann der Rettungswagen gekommen und hat den Patienten dann übernommen.
Da waren jetzt so ein paar Punkte drin, da muss ich nochmal nachfragen. Ja, gerne. Fangen wir mal von hinten an. Heißt das Ding Wineboard?
Spineboard.
Also, genau. Okay. Was ist das? Das ist so eine Trage?
Im Endeffekt ist es ein Brett aus Kunststoff. Dieses Brett kann eben schonend unter einen Körper gepackt werden. Ist sehr gut zu handeln, das Ganze. Und man kann eben mit Gurten den Patienten dort fixieren. Das ist dann wie so eine Spinne, wo der Patient dann eben mit fixiert wird auf dem Brett dann, nicht? Dass er eben nicht runterfallen kann. Gerade in dem Fall, wo wir über eine Mauer heben mussten, da war das eben schon sehr gut gewesen
dann. Das hat nichts damit zu tun, dass es möglicherweise Wirbelsäulenverletzungen gibt
man ja geht, auch so. Im Endeffekt geht man natürlich genau da deswegen mit so einem Brett vor, dass man eben weitere Wirbelsäulenverletzungen, wobei hier in dem Fall war natürlich wirklich so schnell wie möglich aus diesem Schadensgebiet raus. Also wir hatten auf der Seite links 20 Meter weg eine Brandwand, die war, ich sag mal, 30, 40 Zentimeter stark, Beton. Die war also wirklich schon in einer Schräglage, wenn die umgekippt wäre. Also die Kameraden haben unter Lebensgefahr tatsächlich den Verletzten gerettet dort.
Wie seid ihr da auf den gekommen? Also da liegt er nicht plötzlich oder doch? Oder?
Ja, er hat wohl die ganze Zeit schon da gelegen, Vermutung. Das Ganze ist passiert. Wir haben, bevor ich zur Lagebesprechung gegangen bin, habe ich nochmal die Anordnung gegeben, dass wir die Wasserwerfer nochmal optimierter hinstellen. Und die Feuerwehrleute wissen, wenn so ein Wasserwerfer läuft, der macht natürlich eine dementsprechende Geräuschkulisse. Und wir hatten 2 in dem Abschnitt, also in diesem Bereich. Und die sind beide abgestellt worden. Das ging auch von der Brandintensität. Und dann hatten die Kameraden einfach jemand um Hilfe schreien gehört und haben dann festgestellt, dass der Mitarbeiter, was sich dann im Nachhinein rausgestellt hat, dort natürlich noch gelegen hatte.
Das heißt, es war der pure Zufall oder Schicksal, wie man es auch immer nennen will, dass ihr die Wasserwerfer umgestellt habt, dass es leiser wurde?
Genau, weil die Geräuschkulisse einfach weniger wurde, und dadurch hat man dann den Mitarbeiter dann rufen gehört dort in dem Fall.
Und dann sind deine Kameraden gleich direkt rein?
Sofort rein, ja.
Ja, du kommst dazu. Und du hast eben von einem Funkspruch gesprochen. Ja. Danach war Ruhe. Was war das für ein Funkspruch?
Ich habe, glaube ich, einfach nur gesagt, Achtung, Menschenrettung, sofort Funkstille. Das war so, das, was ich noch weiß. Also mehr weiß ich nicht. Man hat mir nachher berichtet, war wohl ziemlich massiv gewesen, dieser Funkspruch dann. Ne?
Warum Funkstille bei Menschenrettung?
Ja, weil ich eben noch weiter koordinieren musste. Ich musste eben gucken, weil ich eben, unser Fahrzeug stand halt eben eine ganze Ecke weg. Ich musste das Spineboard, Rettungsrucksack, alles, was wir eben brauchten für die Rettung, nach oben haben. Und das musste natürlich auch koordiniert werden. Und die Feuerwehrleute unter uns wissen, wie manchmal der Einsatzstellenfunk natürlich abgeht. Das soll zwar geordnet sein, aber manchmal ist es doch sehr unruhig dort. Und in diesem Fall brauchte ich halt eben die Ruhe, um eben diese ganze Sache zu koordinieren dann.
Da läuft es einem eiskalt den Rücken runter, wenn du...
Hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich tatsächlich darüber spreche mal, wo ich einfach sage, das ist so eine Sache, die hat man, glaube ich, für immer drin dann in dem Fall. Ne? Nicht gar nicht mal die Menschenrettung, die haben wir schon oft genug gemacht, aber eben die eigenen Kameraden zu sehen, die unter Lebensgefahr in so einer explodierten Ruine sind, wo wirklich, ich sag mal, 20 Meter weiter Flammen sind, die also nicht normal sind, wo Lösemittel da sind und so weiter. Also da muss ich auch nochmal ein großes Lob an die Kameraden, die da wirklich sofort reagiert haben und dann eben sofort die Menschenrettung da eingeleitet haben. Dann zum Glück auch Notfallsanitäter dabei gehabt. Zu dem halt war es noch Rettungsassistenten gewesen. Ich glaube, Notfallsanitäter kam später, aber derjenige war gleich mit dabei und hat sofort die Versorgung übernehmen können dann.
Und ich sage es ja immer wieder, gibt es immer wieder Situationen im Feuerwehr-Podcast, wir reden über Ehrenamtliche, ne?
Richtig.
Ehrenamtliche, die in Extremsituationen sind, die man nur bedingt üben kann. Bei all dem, was ihr an Ausbildung, an Übung macht, solche Situationen, hast du einmal im Leben.
Man versucht realistisch natürlich Ausbildung zu machen und auch Übung zu machen, aber das kann man nicht üben, definitiv nicht. Also das ist, ich sage immer, eine Übung hat immer so eine Übungskünstlichkeit. Da sagt ihr, ja, ist ja eine Übung, dann geht man da anders ran. Und wenn man tatsächlich so einen Fall hat wie jetzt, dann reagiert man einfach und in dem Fall natürlich super reagiert und gut reagiert dann.
Hätte ist immer so ein Ding bei der Feuerwehr und ein bisschen Glück, sagst du, gehört auch immer dazu. Was wäre denn passiert, wenn ihr die Wasserwerfer nicht umgestellt hättet, wenn ihr das gar nicht gemerkt hättet, dass da noch jemand drin ist?
Also dann wäre, ich glaube, der Mitarbeiter hätten wir wahrscheinlich dann am nächsten Morgen, wenn es wieder hell gewesen wäre, wahrscheinlich dann tot geborgen, weil dieser Bereich war komplett bis zur Maueroberkante geflutet gewesen. Also das Löschwasser hat sich dort gesammelt soweit. Und ich denke, er wäre dann ertrunken da in dem Bereich dann.
Er ist mit dem Krankenwagen, mit dem Rettungswagen weggefahren worden?
Erstmal genau. Und ist dann noch später mit einem Rettungshubschrauber, der Nachtflugerlaubnis hatte, tatsächlich in die Medizinische Hochschule hier nach Hannover geflogen worden.
Weißt du, was aus ihm geworden ist? Hat das geschafft?
Nein, leider nicht. Also wir waren im sehr engen Kontakt mit der Familie, weil die Familie wollte natürlich auch wissen, was ist passiert und so weiter. Er hat aber leider nach einer Woche ist er leider verstorben dann.
In dem Moment bist du aber wahrscheinlich erstmal, wenn die Rettung abgeschlossen ist, bist du erleichtert, dass er erstmal raus ist?
Auf alle Fälle, dass raus, dass die Kameraden erstmal wieder raus sind. Also ich brauchte erstmal 10 Minuten einmal tief durchzuatmen, um die ganze Lage eben zu verarbeiten. Also ich weiß nicht, der Adrenalinstoß, der ist da dann schon sehr extrem gewesen dann.
Konntet ihr sicher sein, dass nicht noch weitere Leute irgendwo liegen?
Ja, in dem Fall, also natürlich kann es immer noch mal sein, dass irgendwelche andere, aber in dem Fall war es wirklich so, dass der Mitarbeiter noch vermisst war von Anfang an. Wir konnten aber keinerlei Suche durchführen, weil die Brandruine es einfach gar nicht zugelassen hat, wirklich hineinzugehen, außer jetzt gehört tatsächlich in dem Bereich der Rettung. Aber da war klar, dass eben in dieser Ruine keiner mehr ist. Also es lief ja parallel noch durch Einheiten dann eben in den Wohnhäusern, die ja auch stark beschädigt waren zum Großteil, auch nochmal eben eine Absuche, ob eben dort Bürger oder Anwohner noch irgendwo dann Hilfe brauchten in dem Bereich. Das war zum Glück nicht der Fall.
Kann man eigentlich sagen, dass dann irgendwann, du sagst, der Adrenalinspiegel sinkt, ne, man kommt wieder zu einer Art Routine, auch im Einsatz, löschen, 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 Schaum, die benachbarten Häuser sichern. Gab es eigentlich irgendwann da nochmal eine Phase im Einsatz, wo du das Gefühl hattest, oh, es ist hier alles immer noch durcheinander? Oder habt ihr dann irgendwann die Lage so in den Griff gekriegt, dass ihr es abarbeiten konntet? Weil ich denke immer an diese Häuser, die daneben anstehen und an diese Anwohner, die ja zum Teil, wie du schon gesagt hast, verletzt waren, riesiges Trümmerfeld. Also du hast ja so schon Schaulustige bei einem Einsatz, ganz normal. Wenn dann aber auch noch Schaulustige und Betroffene zusammenkommen und alle wie im Ameisenhaufen da rumrennen, plus dieser Brand, der immer noch nicht im Griff ist, stelle ich mir auch im weiteren Verlauf so einer Nacht ungeheuer schwierig vor.
Also wir hatten, die Polizei hatte letztendlich das Gebiet weiträumig abgeriegelt und ist auch dort Streife gelaufen, also Schaulustige. Ich sag mal, die haben sich, glaube ich, nicht getraut, so dicht daran zu gehen, wie wir als Feuerwehrleute. Nee, also es gab keine Schaulustigen mehr. Die betroffenen Bewohner waren alle im Veranstaltungszentrum versammelt zum Großteil. Und wir hatten also die Einsatzstelle für die Einsatzkräfte. Also es gab da keine Schaulustigen oder Leute, die einfach da noch durch die Gegend gelaufen sind, weil die gar nicht mehr reingekommen sind in dieses Gebiet, sage ich jetzt mal. Wir haben weiter gelöscht und das Feuer wurde dann, wir haben dann einen massiven Schaumangriff gefahren, auch in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Bremen dann. Ist ja auch das Thema, Schaumittel hält man natürlich vor, aber irgendwann sind die eigenen Reserven natürlich auch aufgebraucht und die Kollegen von Bremen haben natürlich auch noch ein bisschen was mitgebracht und haben da einen massiven Schaumangriff gefahren und haben dann auch ein sehr gutes Ergebnis gehabt, dass das Feuer dann im Großteil aus war. Es gab noch einige Nachlöscharbeiten in der Tiefgarage, also es war eine Tiefgarage dort drunter, die war von meinem Abschnitt, da brannte immer noch, wir vermuten, Elektroverkabelung und so weiter. Da kamen wir nicht hin, das ist nachher von alleine ausgegangen, weil die Tiefgarage war nachher bis zum Dach, also bis zur Decke geflutet. Und was wir noch hatten bis nächsten Tag abends, dass in dem Wohnhaus, was ja als Bürogebäude auch genutzt wurde, inmitten dieses Geländes immer noch Rauchsäulen aufgestiegen sind. Wir haben es dann tatsächlich mit einem Innenangriff unter absoluter Vorsicht dann eben herausgefunden. Und zwar waren es Aktenschränke aus Stahl. Die waren verschlossen, aber innen drin brannten die Akten, die dort gelagert waren. Und die hatten dann immer noch mal wieder Rauch gemacht. Und die haben wir dann geöffnet, abgelöscht. Und dann war, ich glaube, am nächsten Tag gegen 22 Uhr abends war dann die Einsatzstelle kalt, sodass wir abrücken konnten dann in dem Fall.
Innenangriff, das haben wir mal in einer Folge, glaube ich, erklärt, dass man den Innenangriff, also reingehen ins Gebäude, ins brennende Haus, dass man das eigentlich möglichst vermeidet. Ne? Man probiert es von außen, weil Innenangriff ist immer gefährlich.
Also in diesem Fall noch gefährlicher, weil, wie gesagt, das Wohnhaus mitten in dieser Fabrik stand. Und man versucht natürlich einen Innenangriff, wenn es geht, immer nur unter absoluter Sicherheit zu machen. In dem Fall war es natürlich schwierig, erstmal hinzukommen, weil die Treppe, die dorthin führte, auch beschädigt war. Also das haben die Kameraden, ich glaube, die Schwerpunktfeuerwehr hat es dann nachher gemacht. Und wie gesagt, es war auch nachher so kalt, dass wir tatsächlich zumindest zum Brandeinsatz nicht mehr ausrücken mussten in diese Brandruine dann.
Ist verrückt, ne? Da brennt ein Chemiewerk und am Ende sind es irgendwie ein paar Aktenschränke, die nicht ausgehen. Ne? Also ich meine, die Tanks habt ihr sicher irgendwie das Riesending gelöscht und dann am Ende macht euch brennendes.
Ja, qualmt nur so ein bisschen. Ich meine, das wäre von alleine irgendwann auch ausgegangen, wenn die Akten da ganz verbrannt wären. Aber das ist dann eben so die Ironie, die dann dabei ist, dass es dann wirklich noch länger dauert und man macht sich einen Riesenkopf davon, wie komme ich da jetzt rein und wie kann ich das löschen? Was brennt überhaupt? Müssen wir es tatsächlich ablöschen? Kann es noch weiter das Feuer anfachen, sodass vielleicht noch Folgebrände dann kommen in dem Bereich. Dann.
Du hast gerade gesagt, dann war irgendwann die Brandstelle kalt, Feuer aus, dann nach Hause oder wie ging es weiter für euch?
Also wir haben den ganzen Tag natürlich, also ich selber bin dann irgendwann morgens um 11 abgelöst worden, dann hat jemand anders den Abschnitt übernommen, meine Mannschaft da ist auch abgelöst worden.
Morgens um 11 heißt, du warst abends um 21 Uhr da, genau, das heißt, bist 14, da schon 14 Stunden am
ungefähr,
Stück durch.
Genau, ja. Und da ist ja noch nicht zu Ende, weil wenn wir ins Feuer rauskommen, wir haben ja noch Gerät gebraucht, wir mussten erstmal Schadensregulierung bei uns selber machen. Das heißt, die Klamotten waren dementsprechend, die Einsatzbekleidung war kontaminiert, auch das musste in die Reinigung und das muss ja auch noch weiter vorbereitet werden. Also wir waren noch locker bis, ich glaube, selber bis 15 Uhr oder so noch eingebunden dort in dem Bereich dann.
Wer reinigt denn so verdreckte, verschmutzte Feuerwehrklamotten?
Es gibt da Reinigungen, die das damit übernehmen. Also das geht dann nicht in die Waschmaschine zu Hause, sondern es geht dann tatsächlich in die Reinigung und dort wird es gereinigt und wir haben im Endeffekt, haben wir auch viel austauschen müssen im Nachhinein. Also ich glaube, wir hatten allein am Feuerwehr-Equipment inklusive Bekleidung irgendwie so um die 80.000-90.000 Euro Schaden gehabt da in einem eigenen Gerät dann, was da gekommen ist. Und es ist noch eine Trackerspritze an der Wasserversorgung ausgefallen, die nicht mehr wollte. Und das sind so Sachen, die dann eben in so einem Großschadensereignis dann noch mit dazukommen.
Da würde ich jetzt sagen, Schwund ist überall und zum Glück gibt es Versicherungen.
Genau,
ne?
Richtig.
Also ihr kriegt sowas ersetzt, ne?
Ja, natürlich. Und die Gemeinde hat auch sofort natürlich gesagt, da geht man erstmal in Vorleistung natürlich. Wir müssen ja wieder einsatzbereit sein. Wir waren zu jeder Zeit einsatzbereit, aber man muss natürlich gerade, was die persönliche Schutzbekleidung angeht, die Stiefel, die mussten also so schnell wie möglich ausgetauscht werden. Weil die hat man mit Putzen auch nicht wieder schwarz gekriegt. Die schillerten immer noch dann, nicht? Ja. Zumindest auch der Lösemittelgeruch ging da nicht raus. Also ich glaube, ich hatte 2 Wochen nach dem Einsatz immer noch den Lösemittelgeruch in der Nase gehabt, weil das ist schon extrem dann.
Kannst du nicht ins Feuerwehrhaus stellen, diese alten Stiefel oder zu Hause, da drehst du durch irgendwann.
Nee, die mussten schon draußen gelagert werden dann, ja.
Gut, Thomas, Feuer aus, wir machen einen Strich drunter. Wie viele Leute hattet ihr insgesamt bei diesem Einsatz?
Also wir hatten insgesamt, weil ich es gerade in Lask nachgelesen habe, nochmal 448 Kräfte an der Einsatzstelle. Also natürlich Großteil Feuerwehr, THW, Feuerwehr Bremen, die Nachbargemeinde, also Stadt Ostdeutsch-Scharmbeck mit Mannschaft, Polizei. Dann natürlich, der Bürgermeister war natürlich vor Ort. Insgesamt waren es 448 Kräfte, die dort eben an diesem Einsatz mitgewirkt haben dann.
Und es war sicherlich der größte und einer der prägendsten Einsatz deiner Laufbahn, oder?
Definitiv, ja, war es. Also das war schon, also ich hatte schon einige größere Brände gehabt, aber das war natürlich ein Einsatz. Man sieht ja, nach 10 Jahren spricht man drüber und ich sage ja immer wieder, man kriegt immer noch Gänsehaut, wenn man dran denkt. Und Das war schon. Aber man nimmt aus jedem Einsatz viele Erkenntnisse mit, haben wir aus diesem Einsatz gemeinsam auch gemacht, sodass wir auch ja, über die Jahre die Technik wieder ein bisschen verfeinert haben und so weiter und so fort und sind an und sich wieder besser aufgestellt aus dem Einsatz gegangen.
Jedes Unglück macht das Leben sicherer, ne? In einer Gemeinde, weil man lernt. Ne?
Auf alle Fälle, das ist so. Und wie gesagt, und alle, die daran mitgearbeitet haben, die haben dazu beigetragen, dass wir eben für die Zukunft besser sind. Es gibt wieder Schadensereignisse, wo man wieder, also das machen wir ja immer. Das macht jede Feuerwehr, dass man nach dem Einsatz natürlich erstmal guckt, wie ist der Einsatz gelaufen, was kann man besser machen, wo kann man vielleicht technisch sich ein bisschen besser aufstellen und so weiter. Und nach solch einem großen Einsatz, da ist man dann doch schon ja, länger mit beschäftigt als wie bei normalen Einsätzen dann.
Danach begann eine Diskussion. Unglücksursache, ein Chemiewerk mit solchen explosiven Stoffen mitten in einem Wohngebiet. War alles genehmigt, war es nicht genehmigt? Der Landtag in Hannover hat sich damit befasst. Wie habt ihr als Feuerwehrleute diese Diskussion nach dem eigentlichen Einsatz verfolgt?
Ja gut, wir als Feuerwehrleute sind an sich dazu da, um den abwehrenden Brandschutz zu machen. Wir haben uns da, natürlich verfolgt man das auch als Bürger mit, aber wir haben uns als Feuerwehr natürlich komplett rausgehalten aus der ganzen Sache, weil das ist nicht unsere Aufgabe. Dafür gibt es Ämter, Politiker, die dafür da sind. Es ist ja auch sehr heiß und viel diskutiert worden und wie gesagt, wir als Feuerwehr halten uns da im Endeffekt dann bedeckt und raus. Und Brandursache, es hat eine Explosion stattgefunden. Die Wahrscheinlichkeit, ich hatte es vorhin kurz berichtet, ist, dass irgendwo Lösemittel ausgetreten ist und die Dämpfe haben sich dann explosionsartig entzündet, also so, dass dieses massive Schadensbild dann noch gekommen ist. Aber ich glaube, genau die Schadensursache ist nicht rausgekommen. Also die Kripo hat da tatsächlich beim Abbau der Firma, beim Abriss noch alles wirklich auf links gedreht und geguckt, aber man konnte es nicht feststellen, was auch letztendlich die Ursache für die Explosion gewesen ist.
Wenn du heute an der Unglücksstelle von damals vorbeifährst, was siehst du da heute noch?
Grüne Wiese, eingezäunt. Ja, man hat da wirklich auch die Straße saniert. Das war vorher so Kopfsteinpflaster. Heute ist das wirklich gut geworden. Und auch das Gebäude, was hinten angelagert ist, das war früher mal eine Farbenfabrik gewesen. Also früher, sage ich, aus den 50er Jahren, glaube ich. Das wird auch mittlerweile ein Wohnquartier. Und das wird da schon schick oder ist schon schick geworden jetzt. Also es wird auch dort kein Gewerbe und Industrie da, zumindest nicht in diesem Umfang mehr hinkommen dann.
Gut, hier machen wir einen Punkt. Die Geschichte eines Einsatzes, erzählt von Thomas Becker aus Ritterhude oder aus Ilpol, um genau zu sein. Schönen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Und an dieser Stelle schauen wir wie immer schon mal auf die nächste Folge. Die ist nicht weniger spannend und auch noch sehr aktuell. Im Mai, also gar nicht lange her, hat es in einem Göttinger Seniorenheim gebrannt. Unser Gast hat die hilfsbedürftigen Menschen, die Alten und Kranken, dort aus dem brennenden Gebäude geholt. Außerdem erzählt er, wie Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr bei diesem Einsatz zusammengearbeitet haben. Hört ihr in 2 Wochen in der ARD Audiothek. Und wenn ihr schon mal da seid, dann habe ich noch einen kleinen Tipp. Hört doch mal rein in den Podcast von Polizeiruf 110. Nach dem Original im ersten die spannende Krimireihe als Hörfassung. Hauptkommissar Alexander Bukow, gespielt von Charlie Hübner, und seine Kollegin Katrin König, die kennt man auch, gespielt von Annike Kim-Sarnau, die beiden lösen gemeinsam Kriminalfälle in Norddeutschland. Wie im Fernsehen, nur eben zum Hören. Ebenfalls in der ARD Audiothek. So, das war's von meiner Seite. Bis denne. Tschüss.